Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich.
Die Sigma-Pleite oder was wir daraus für die Bonitätseinschätzung mittelständischer Unternehmen lernen können, Teil 3. In der heutigen dritten Folge möchten wir wieder einmal auf das Thema Sigma-Pleite zurückkommen. Da geht es uns darum, Parallelen herauszuarbeiten, die man auch bei kleinen Unternehmen feststellen kann. Und ich sag mal, die hier und da durchaus zum Denkanstoß animieren können und animieren sollten. Lassen Sie mich einmal die wesentlichen Aspekte kurz skizzieren, die wir bisher bereits genannt haben. Die Jahresabschlüsse wurden viel zu spät erstellt und eingereicht, damit auch veröffentlicht. Tenor, ein gutes Unternehmen, das ist der Lernkurveneffekt, hat zeitnahe Daten zur Verfügung, sowohl im Eigeninteresse als auch für die Gläubiger-Hausbanken. Zweitens, ein gutes Netzwerk ist durch nichts zu ersetzen, aber gute Kontakte dürfen nicht automatisch dazu führen, blind zu vertrauen. Bei Sigma gab es eine gewisse Eigendynamik, sodass im Prinzip das Rad immer größer wurde und die Bonitäten Geldgeber sich immer stärker auf sich gegenseitig vertraut haben. Achten Sie auf einen guten Außenauftritt, aber sind Sie skeptisch, wenn der Außenauftritt zu perfekt ist? Stichwort, eine in Gold eingebundene Bilanz ist meistens schlechter als die Zahlen selber, die dahinter stehen. Sie denken, das waren alle negative Indikatoren? Weit gefehlt. Hier kommen noch einige. Heute möchte ich zwei thematisieren. Indikator 4. Zu viele Köche verderben den Brei. In der Sigma Holding oder im Sigma Konzern, alles in allem, waren wohl mehr als 1000 Unternehmen angesiedelt. Man überlege, über 1000 Unternehmen. Doch den Überblick zu behalten, wo verdiene ich Geld, wo versenke ich Geld, ist sehr schwierig und das betrifft auch gute Unternehmen. Also Quintessenz, je mehr Verästelungen da sind, umso besser muss das Rechnungswesen aufgestellt sein, um seiner Führungssteuerung und Lenkungsfunktion klar gerecht werden zu können. Wir stellen immer wieder bei unseren Mandanten fest, dass mit zunehmender Unternehmensgröße, gerade mit zunehmenden Verflechtungen, die Transparenz schwindet. Böswillig, vielleicht ist es manchmal auch gewollt. Könnte ich mir bei Sigma übrigens auch vorstellen. Aus Unternehmenssicht heißt das, überlegen Sie, ob Sie nicht beispielsweise eine dezidierte Profizenterrechnung innerhalb eines Unternehmens durchführen, statt jedes Mal einen eigenen Rechtsträger zu gründen. Achten Sie insbesondere darauf, dass wenn Sie Verrechnungen zwischen Bereichen vornehmen, dass diese Transparenz erfolgen und auch zu marktadäquaten Preisen durchgeführt werden. Sonst lügt man sich sehr schnell in die eigene Tasche. Wenn mehrere Unternehmen wirtschaftlich verflossen sind, dann muss ein Konzernabschluss erstellt werden, auch dann übrigens, wenn gesetzlich hierzu keine Verpflichtung entsteht. Übrigens, das kann ich Ihnen als Unternehmerinnen und Unternehmern auch nur raten. Wir haben immer wieder Fälle erlebt, wo diese juristischen Voraussetzungen bewusst unterlaufen werden, weil man beispielsweise die Gesellschafterstruktur entsprechend ändert. Quintessenz, je mehr Unternehmen beteiligt sind, je komplexer das Geflecht ist, umso transparenter muss das Rechnungswesen sein. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Qualität, Transparenz und Aktualität des Rechnungswesens nicht mitkommt, dann heißt es, Vorsicht ist die Mutter der Porzellandose, sowohl übrigens aus dem Blickwinkel eines Eigners als auch einer finanzierenden Bank bzw. Investors. Der nächste Punkt. Papier ist geduldig. Vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen schon einmal in M&A-Transaktionen, also An- und Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen, involviert gewesen. Sie können noch so schön einen Unternehmenswert berechnen. Welcher Verkaufserlös am Ende erzielt wird, hängt letztendlich von Angebot und Nachfrage ab. Wie heißt es doch so schön, Papier ist geduldig. Aber ein Geduld oder ein Geduldsfaden kann bekanntlich auch reißen. In der Signa-Gruppe wurden ein Großteil der Erträge mit der Projektentwicklung von Immobilien generiert. Es wurden beispielsweise gezielt Immobilien erworben, um diese dann im schlimmsten Fall auf dem Papier weiterzuentwickeln. Was spricht beispielsweise dagegen, bei einer gewerblichen Liegenschaft zu überlegen, das Parkhaus abzureißen oder den Parkplatz zu nutzen, um stattdessen ein Hochhaus doch zu bauen, um hiermit luxuriöse Wohnungen oder Büroräume entwickeln zu können? Auf dem Papier wurden diese Immobilien dann deutlich mehr wert. Klammer auf, teilweise wurde noch nicht mal geprüft, ob die Bauvorschriften so eine Bebauung überhaupt zulassen. Auch die Frage der Marktnachfrage, habe ich einen Markt dafür, wäre natürlich zu prüfen gewesen. Bei Signa kam raus, je besser die Objekte auf dem Papier entwickelt wurden, je höher also die theoretischen Mieten wurden, umso mehr wert waren die Objekte auch im Rahmen des Ertragswertverfahrens, was letztendlich den Immobilienwert an den möglichen Mieteinnahmen festmacht. Dieser höhere Objektwert konnte im Bankofall beispielsweise dafür genutzt werden, um anderen Finanziers mehr Sicherheiten anzubieten, um damit am Ende weitere Kredite generieren zu können. So war es möglich, oftmals weitere Gelder zu akquirieren. Wenn die Projekte dann nicht liefen, wurden natürlich auf der anderen Seite auch Verluste erwirtschaftet, aber mal wieder gilt, wenn die liquiditätsseitige Abbrandrate bei nicht rentablen Projekten kleiner war, als die Akquisitionserfolge frisches Geld zu bekommen, dann funktioniert das System. Natürlich, das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Es ist ein Schneeballsystem, was irgendwann einmal eine Lawine auslöst. Wann die Lawine losgetreten wird, das steht auf einem anderen Stern. Nur wenn sie einmal läuft, dann wird's böse. Was können wir daraus lernen? Natürlich sind wir kein Spezialist für Immobilien bewerten. Aber es gilt bei Immobilien wie auch bei Unternehmenswerten auch, letztendlich ist die Wertschätzung subjektiv. Zudem sind Taxen, das heißt Bewertungen, nie vor Manipulationen gefeilt. An dieser Stelle übrigens möchte ich nochmal auf diesen Baulöwen Schneider verweisen, der zum Beispiel gezielt falsche Quadratmeterangaben auf den Taxen gemacht hat. Und mehr Quadratmeter bedeutet mehr rechnerisch, mehr Mieternahmen. Und damit natürlich wurden auch die Objektwerte entsprechend erhöht. Natürlich, auch hier war Betrug im Spiel. Spannend, oder? Wir finden es auch und haben uns daher entschlossen, noch einen letzten Beitrag zum Thema Pleite von der Signa-Gruppe darzugeben, weil auch hier teilweise wiederum Parallelen festzustellen sind. Da brauche ich keinen Signa-Konzern für, die hast du im Mittelstand entsprechend auch. Also eine gesunde Skepsis schadet nicht. Hier in dem Fall ging es primär um das reine Hochrechnen von Immobilienwerte, die so gar nicht darstellbar waren. Bis zur nächsten Folge, Ihr Peter Schaaf.
Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaaf.